Deutschlandfunk. Hintergrund.
Statistik und die Story dahinter. Teil 5.
Fragen Sie sich, wem der Wald gehört, in dem Sie spazieren gehen, joggen, Radfahren? Zugegeben, ich denke eher an die Natur als an die Besitzverhältnisse, wenn ich unterwegs bin. Hallo zu dieser Hintergrundausgabe. Mein Name ist Ursula Welter. Wer könnte also wissen, wem der Wald gehört und was sich rund um Baum und Borke tut? Die Hintergrundautorin heute ist Jantje Hannover. Sie hat sich für uns auf den Weg gemacht.
Wald in Deutschland. Das ist heute wie gestern mehr als die Ansammlung von Bäumen. Die Geschichte ist durchzogen von Gedichten, Volksliedern, Malerei und Märchen. Sie handelt vom Wald als patriotischem Ort, als Mythos, als Politikum. Und heute? Auch heute steckt eine ordentliche Portion Politik im Wald. Nachhaltigkeit, Umweltschutz, aber auch Besitzfragen durchziehen Baum und Borke.
Hier haben wir vor einem Jahr einen Einschlag gemacht. Jetzt kann man hier sehr schön sehen, vor allem die Robinie, die wächst hier gewaltig nach. Das, was dem Wild weniger schmeckt, das wächst hier gewaltig.
Die Robinie ist eine Akazienart, ein hartes Laubholz.
Das ist für uns kein Nutzholz. Ja, es ist eine invasive Baumart und wo immer sie Licht und Wasser bekommt, ist sie da.
Hans-Georg von der Marwitz deutet auf eine Gruppe junger Bäume am Wegesrand. Im Halbrund dahinter ragen Eichen und Kiefern in den grauen Novemberhimmel. Von der Marwitz ist Präsident der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände.
Alles andere, schauen wir uns gleich mal vor Ort an, wird vom Wild verbissen. Und wir haben hier kaum Chancen, die nächste Waldgeneration ohne Schutz aufwachsen zu lassen.
Das Waldstück ist umgeben von weiten Ackerflächen und Windrädern. Wenn Rehe und Hirsche Deckung suchen, verstecken sie sich genau hier. Und sie beißen mit Vorliebe die Triebe junger Bäume ab. Da können nur Zäune helfen. Doch die sind teuer, klagt Hans-Georg von der Marwitz. Seit ein paar Jahren ist der frühere CDU-Bundestagsabgeordnete Besitzer dieses Waldes. Insgesamt 100 Hektar bei Seelow in Brandenburg. Wald zu besitzen sei inzwischen keine leichte Aufgabe mehr.
Schauen Sie, die Birken sind hier alle abgängig. Die haben die Trockenheit der letzten Zeit nicht überstanden. Die Kiefern, die hier stehen, haben es teilweise geschafft. Aber hier hinten sehen Sie schon, ist eine Eiche abgängig. Also ehrlich gesagt, hier müssten wir dringend durchforsten und neu anpflanzen. Das bringt alles nichts, solange wir das Wild hier nicht im Griff haben.
Der Wald ist für den Landwirt, der auf 1000 Hektar Biogetreide und Ölsaaten anbaut, nur ein Nebenerwerb. Wenn die Bäume denn überhaupt etwas abwerfen. Denn 3 Jahre Trockenheit, Stürme und Käferbefall haben deutschlandweit ihre Spuren hinterlassen. Fast alle Waldbesitzer sind betroffen. Insgesamt gibt es nahezu 2 Millionen Menschen in Deutschland, denen ein Stück Wald gehört. Im Schnitt kümmern sie sich um 2,7 Hektar Wald, rechnet die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände vor. Zusammengezählt besitzen sie 48% der landesweiten Forstflächen. Fast die Hälfte des Waldes ist also in Privatbesitz. Die Bundesrepublik ist waldreich. Fast ein Drittel der Landesfläche ist vor allem mit Fichten, Kiefern, Eichen und Buchen bestockt. Insgesamt sind das 90 Milliarden Bäume. Weit über die Hälfte davon sind Nadelbäume, die häufig noch in Monokulturen wachsen. Hier sind die meisten Schäden zu beklagen. Auch der Kleinprivatwaldbesitzer Christian Burkhardt blieb nicht verschont.
Unsere Flächen sind ehemals reine Monokultur-Kieferwälder, die wir seit ca. 2003 umbauen zu klimastabilen Mischwäldern, teils mit Landesförderung, teils ohne. Selbst diesen Kleinstwald oder Kleinprivatwald kann man wirtschaftlich betreiben, sei es unter Anspruchnahme von Förderung zum klimastabilen Waldumbau, aber auch so durch Einnahmequellen wie Holzeinschlag.
1,5 Milliarden Euro stehen für die privaten und kommunalen Waldeigentümer zur Räumung und Neubepflanzung der Schadflächen bereit. Die Mittel stammen vor allem aus EU-Agrargeldern und dem Konjunkturpaket des Bundes. Die Länder beteiligen sich. Und zusätzlich hat das Bundeslandwirtschaftsministerium eine Nachhaltigkeitsprämie Wald aufgelegt. Private Waldbesitzer haben ihr Land meistens geerbt. Besonders die kleineren nutzen es als eine Art Sparkasse für schlechte Zeiten. Aber der Wald mache auch viel Freude, findet Christian Burkhardt, der hauptberuflich als Feuerwehrmann arbeitet.
Und da ist Wald und Natur halt ein wunderbarer Ausgleich zu dieser ganzen Geschichte. Die Kinder sind auch sehr gerne mit, also die finden das wie einen großen Abenteuerspielplatz.
Bei den größeren privaten Waldbesitzern steht eher der Holzeinschlag als Einnahmequelle im Vordergrund. Weit über 30 ehemalige Fürstenhäuser besitzen Wald. Von der Familie Thurn und Taxis über Christian Erbprinz zu Fürstenberg bis zu den Häusern Hatzfeld-Wildenburg und Hohenzollern, um nur die größten unter ihnen zu nennen. Inzwischen gesellen sich auch Unternehmen dazu, darunter Merkle, Lindhorst, Bofrost und, als Sonderfall, die Deutsche Bahn AG, die zu 100% in Staatsbesitz ist. Allerdings macht der Anteil der Großwaldbesitzer an der Gesamtwaldfläche gerade einmal 6,5% aus. Bevor der Klimawandel die Lage verschärfte, ließ sich mit Wald durchaus Geld machen. So einfach ist die Rechnung heute aber nicht mehr. Auch für die öffentlichen Eigentümer nicht. Fast ein Drittel aller Wälder in Deutschland, nämlich 33%, gelten als Staatswald. Der Großteil davon in Landesbesitz. Nur 4% gehören dem Bund, vor allem auf militärisch genutzten Flächen entlang der Autobahnen und Bundeswasserstraßen. Über den größten Landeswald, absolut betrachtet, verfügt Bayern. Aber das viel kleinere Hessen gilt als waldreichstes Bundesland Deutschlands, prozentual gesehen. Michael Gerst ist Abteilungsleiter beim Landesbetrieb Hessenforst.
Wir sind ein Teil des Landes Hessen, dem Umweltministerium nachgeordnet und entsprechend budgetiert. Uns ist der Staatswald des Landes Hessen als wirtschaftliches Eigentum übertragen. Also insofern operieren wir im Staatswald genauso wie andere Forstbetriebe und haben allerdings einen Rahmen, der durch das Waldgesetz, aber auch durch Richtlinien des Landes noch einmal genauer spezifiziert ist.
Wald ist also wahlweise Privatbesitz, Bundesbesitz oder Landesbesitz. Und dann sind da noch die Körperschaften, Gebietskörperschaften wie Gemeinden und Kommunen, öffentlich-rechtliche Stiftungen wie die Deutsche Bundesstiftung Umwelt oder der Naturschutzbund, außerdem Universitäten. 19% aller deutschen Wälder gehören in diese Kategorie. Und schließlich sind da die Kirchen. Auch sie besitzen Wald in Deutschland. Aber sie haben im Verlauf der Jahrhunderte die meisten ihrer Wälder verloren. Als Großwaldbesitzerin mag die Kirchenoberforsträtin Susanne Wilke von der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland ihre Institution daher nicht sehen.
Das ist definitiv auf gar keinen Fall so, weil es tatsächlich insgesamt nur 1% der Waldfläche ist.
1% der Waldfläche bundesweit, das macht immerhin 110.000 Hektar aus.
Wir haben ja die evangelische Kirche als Dach, wir haben die katholische Kirche mit allen Bistümern. Und wenn man jetzt zum Beispiel ins Grundbuch schaut, wer der tatsächliche Eigentümer ist, dann sind das in der Regel die Kirchengemeinden vor Ort oder die Pfarreien, sodass die rein rechtlich als Körperschaften haben wir über tausende einzelne Eigentümer.
Die Kirchen haben den Großteil ihrer Wälder, vor allem Klosterwälder, während der sogenannten Säkularisation, also der Verstaatlichung kirchlichen Besitzes, Anfang des 19. Jahrhunderts verloren. Aber der Reihe nach. Dass der Wald Privatpersonen, Gemeinden und dem Staat gehört, hat eine lange Geschichte. Bereits ab dem 6. Jahrhundert kristallisierte sich ein germanisches Waldrecht heraus, sagt der ehemalige Leiter des Forstbezirks Dresden, Mario Marsch.
Der Häuptling hat sozusagen den Wald aufgeteilt. Grundsatz war gewesen, niemand hat ein bestimmtes Stück Land oder eigene Grenzen, sondern die werden jährlich aufgeteilt.
Marsch, heute Abteilungsleiter im Landesamt für Umwelt und Landwirtschaft, arbeitet als Dozent an der TU Dresden.
Es gab dann tatsächlich schon eine gewisse Differenzierung, Dorfbewohner, Adlige, also eine Differenzierung nach der gesellschaftlichen Stellung. Entscheidend war dann tatsächlich der Rechtsanspruch des Königswaldes, also das setzt sich dann fort bei den Karolingern, insbesondere Karl dem Großen. Der König ist Hüter der Rechtsordnung und der hat das Recht, Land und Wald, was sich außerhalb befindet, einzuforsten, also als sein eigenes zu erklären und per Forsturkunde dann auch rechtlich abzusichern.
Damit stand dem König oder Kaiser das alleinige Recht über Wald- und Wiesennutzung, Jagd- und Bodenschätze in einer bestimmten Region zu.
Er konnte es aber an Dritte vergeben. Das war also ein wichtiges Instrument für die Entwicklung des Landes. Und das hat er dann gesteuert mit Hilfe des Eigentums.
Die gaben das Verfügungsrecht über die Wälder als Lehen an weltliche und geistliche Herrscher.
Also zum Beispiel an Fürsten und Bischöfe, ergänzt die Kirchenoberforsträtin Susanne Wilke.
Und die territorialen Herrscher haben dann Ansiedlungen und Dörfer oder Klöster forciert. Und damit so eine Dorfgemeinschaft dann auch eine Kirche und auch einen Geistlichen unterhalten konnten, haben sie Wald und Land bekommen.
Viele hundert Jahre lang verfügten vor allem die Klöster über große Waldflächen bis zur Säkularisation.
Und dieser Wald, der vorher den Erzbistümern als Teil des Vermögens ihrer weltlichen staatlichen Ordnung zugeordnet war, wurde danach nicht mehr dem kirchlichen Eigentum zugeordnet, sondern diesen Nachfolgeterritorialstaaten.
Alle Fürstentümer haben dann mehr Land bekommen durch diese Klosterwälder,
ergänzt Mario Marsch. Und zum Teil befinden sie sich bis heute im Besitz der Nachfahren dieser Fürstenhäuser. Anderer Familienbesitz, insbesondere östlich der Elbe, stammt aus den Wäldern von Rittergütern, die diese durch das Lehnswesen erhalten hatten. Doch der weit überwiegende Teil der sogenannten landesherrlichen Wälder wurde im Zuge der Liberalisierung per Landesverfassung zum heutigen Staatswald deklariert. Aber auch die einfachen Leute, die in Dorfgemeinschaften lebten, hatten über die Jahrhunderte Zugang zum Wald, sagt Mario Marsch von der TU Dresden.
Also die Marktgenossenschaften sind rechtlich ungefähr im 10. Jahrhundert entstanden. Da hat man sich also abgegrenzt. Man hatte ein Dorf, darum hat man eine landwirtschaftliche Fläche und forstliche Fläche gehabt.
Dieser genossenschaftliche Wald wurde im Zuge des Liberalismus aufgegliedert. In den heutigen Kommunal- und den Kleinprivatwald. Holz war bis zur industriellen Revolution der wichtigste Rohstoff. Ganze Imperien gründeten auf die Ressource Wald. Für eine Kriegsgaleere oder ein Handelsschiff wurden bis zu 4000 Bäume gefällt. Nicht zuletzt die Holländer kauften im 18. Jahrhundert Holz in Deutschland auf. Kein Wunder also, dass es in Deutschland zwischen 1750 und 1850 kaum noch Wald gab. Dabei hatte bereits 1713 der Sachse Karl von Karlowitz in seinem Werk Silvicultura Economica das Prinzip der Nachhaltigkeit entwickelt. Man dürfe nur so viel Holz schlagen, wie durch Säen und Pflanzen nachwachsen könne. Anfang des 19. Jahrhunderts zogen die ersten Pflanzbrigaden in den Wald. Meist Frauen und Kinder. Damals entstanden Monokulturwälder, bevorzugt Nadelholz, das schneller wächst und sich gut verarbeiten lässt. In der Nazizeit wurde die nachhaltige Waldnutzung dann ideologisch ausgebeutet. Die Nationalsozialisten pflegten den Mythos Wald in ihrem Sinne. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging es in den Wäldern vor allem wieder um Aufforstung. Die Alliierten hatten im Zuge der Reparationen Holz gefällt. Und es fehlte an Material für den Wiederaufbau.
Der Rohstoff Holz ist der letzte sehr, sehr wichtige Rohstoff, den wir in Deutschland haben,
sagt Privatwaldbesitzer Hans-Georg von der Marwitz.
Wir dürfen nicht vergessen, dass das Cluster Forst und Holz der viertwichtigste Wirtschaftsfaktor in Deutschland ist. Über 180 Milliarden werden dort umgesetzt. Über 1 Million Menschen sind dort beschäftigt.
Die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände zählt dabei die Beschäftigten von Sägewerken, Möbel- und Papierindustrie, Druckerei und Verlagswesen und Betriebe in der energetischen Verwertung mit, Außerdem die Förster und Waldarbeiter.
Die Hauptarbeit macht meine Familie und ich zusammen in Beratung mit dem Landesforster beziehungsweise sozusagen mit meinem Revierförster, mit dem ich einen ganz guten Draht habe.
Erklärt Kleinwaldbesitzer Christian Burkhardt aus Brandenburg. Andere Eigentümer schließen sich in Genossenschaften zusammen, um Pflanzung, Beantragung von Fördermitteln und Holzeinschlag zu organisieren. Häufig arbeiten sie eng mit den Forstämtern der Landeswälder zusammen.
Die Organisation des Landesbetriebes ist so aufgebaut, dass eine Zentrale in Kassel 39 Forstämter koordiniert,
sagt Michael Gerst vom Landesbetrieb Hessenforst.
Die einzelnen Forstämter untergliedern sich noch einmal in Revierförstereien. Und diese Revierförstereien sind sozusagen die Flächen, die in den jeweiligen Kommunen ein Waldareal betreuen und hier die umfassende Bewirtschaftung nach ökologischen, ökonomischen und sozialen Aspekten verfolgen.
Die konkrete Umsetzung obliegt dann den Förstern und Försterinnen, die allerdings auch viel Zeit im Büro verbringen.
Weil ich alles melden muss. Ich kann ja nicht einfach den Baum nur fällen, sondern es muss natürlich auch geguckt werden, an welchen Käufer geht das Holz, wie lang möchte der Käufer das haben.
Sagt Julia Kirchlechner vom Landesbetrieb Hessenforst. Bei der Arbeit im Wald kennzeichnet sie aber nicht nur die Bäume, die künftig gefällt werden.
Sondern ich schaue auch, wo könnte ich in dem Zuge vielleicht was für den Naturschutz tun.
Nützliche Arbeit, die sich die staatlichen Waldbesitzer eher leisten, als Privatwaldbesitzer es häufig können oder auch wollen. Denn im Staatswald werden die Gehälter auch dann gezahlt, wenn keine schwarzen Zahlen in der Bilanz stehen. Das macht Naturschutz leichter. Ums Geld geht es auch, wenn Wald den Besitzer wechselt. Das handeln die lokalen Waldeigentümer meist unter sich aus, sagt Christian Burkhardt, der Kleinprivatwaldbesitzer aus Brandenburg.
In meiner Region läuft das eher so unter der Hand, dass man jemanden kennt, der sagt, ach, ich habe das geerbt, ich will das loswerden und wer könnte es denn nehmen?
Größere Flächen in Ostdeutschland konnten nach der Wende über die Treuhandorganisation BVVG, die Bodenverwertungs- und Verwaltungsgesellschaft, meistbietend erstanden werden. Heute haben Maklerfirmen die land- und forstwirtschaftlichen Flächen im Blick. Bis zu 20.000 Euro könne ein Hektar bringen. In guten Lagen in Bayern unter Umständen auch deutlich mehr, sagt Christoph Freiherr Schenk zu Schweinsberg von der Firma Engel und Völkers. Denn trotz der klimabedingten Krise im Wald übersteige die Nachfrage das Angebot deutlich.
Natürlich gibt es in jedem Bundesland Regeln, die haben unterschiedliche Schwerpunkte.
Meint der Präsident der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände, Hans-Georg von der Marwitz.
Und wenn ich jetzt meinen Privatwald habe, kann ich da ein Schild hinmachen, betreten verboten? Nee, kann ich nicht. Das steht zum Beispiel im Waldgesetz. Da steht drin, jeder darf zu Zwecken der Erholung den Wald frei betreten.
Ergänzt die Försterin Julia Kirchlechner vom Landesbetrieb Hessenforst. Egal ob Staatswald oder Kleinprivatwald, das Waldgesetz gilt bundesweit für jeden.
Was man pflanzen muss, ist nicht geregelt, aber dass man pflanzen muss, ist zum Beispiel geregelt. Also wenn man jetzt eine Fläche verloren hat, wie jetzt zum Beispiel durch den Borkenkäfer, wenn die gerodet werden musste, dann steht im Waldgesetz, dass man innerhalb von 6 Jahren muss da wieder Wald wachsen.
Das war der Hintergrund. Besitz und Bürde. Wem gehört der Wald? Von Jantje Hannover. Redaktion Ursula Welter. Im 6. und letzten Teil unserer Reihe Statistik und Story hören Sie Vermisst, wenn Menschen verschwinden. Alle 6 Teile können Sie auch als Podcast hören. Deutschlandfunk Hintergrund. Überall, wo es Podcasts gibt.